Herzlich willkommen. Bevor wir starten, möchte ich dir noch etwas sagen. Vielleicht denkst du gerade über Geld nach, über das Investieren, über deine Zukunft. Und vielleicht spürst du, da geht noch mehr für mich und mein Geld. Genau deshalb biete ich dir ein kostenfreies Strategiegespräch an. In diesem Gespräch schauen wir uns gemeinsam an, wo stehst du gerade beim Thema Investieren und wo möchtest du finanziell eigentlich hin? Und dann sage ich dir ganz offen, ob und wie ich dir helfen kann, deine Finanzen auf das nächste Level zu bringen. Wenn du jetzt spürst, dass jetzt deine Zeit dran ist, dann buch dir einen Termin bei mir. Den Link dafür findest du in den Shownotes und ich freue mich schon sehr, dich persönlich kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Freiheit. Du hast Geld auf dem Konto herumliegen, aber keinen Plan, wie du es richtig anlegst. Du willst selbst entscheiden über dein Leben, dein Geld und deine Zukunft? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Isabel, deine Finanzmentorin. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du dein Geld so investierst, dass es zu dir und zu deinem Leben passt. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Geld, Deine Freiheit. Heute habe ich eine Folge für dich, die dich vielleicht mehr berührt, als du jetzt gerade denkst. Wir sprechen nämlich heute über eine Frau, die schon vor 100 Jahren, lange vor unserer Zeit, losgegangen ist für Frauen und sich dafür eingebracht hat und dafür eingestanden ist, dass Frauen sich um ihr Geld selbst kümmern sollen. Wir kennen diesen Namen nicht, ich habe ihn nicht gekannt. Es ist Alice Salomon. Und wir werden heute genug darüber sprechen, über diese tolle Frau. Nämlich heute zu Gast habe ich Heike Knebel bei mir. Sie möchte oder sie dreht aktuell einen Film über Alice Salomon, um genau für diese Frau, die so toll ist und so viel für uns geebnet hat, einen eigenen, ich sage jetzt einmal, Platz zu schaffen, ein Denkmal zu setzen und auch wieder uns Frauen im Jahr 2026 das Bewusstsein zu geben, dass finanzielle Unabhängigkeit nicht selbstverständlich ist. Herzlich willkommen, Heike. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Danke dir auch darüber, dass du über Alice Salomon redest. Ich habe ja Alice Salomon, bis ich dich kennengelernt habe, gar nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, dass sie existiert. Erzähle mal, Heike, wer bist du, woher kommst du, was machst du? Stell dich mal vor.
Ich komme aus Lübeck, ich bin Sozialarbeiterin und Dozentin und habe Alice Salomon auch tatsächlich auch als Sozialarbeiterin sehr spät kennengelernt. Ich arbeite derzeit an der Berufsakademie in Lüneburg und unterrichte Studierende im dualen Studium der sozialen Arbeit. Und im Zuge dessen habe ich tatsächlich Alice Salomon auch erst so bewusst wahrgenommen, dass ich dann so weit gekommen bin, einen Film über sie zu machen oder machen zu wollen. Genau, ja.
Was hat dich an Alice Salomon so fasziniert, dass du sagst, du möchtest einen Film über sie drehen?
Also was mich so fasziniert hat, war eine Frau kennenzulernen, die so mutig ihren Weg gegangen ist, soziale Arbeit neu zu denken und sie zu professionalisieren. Das hat natürlich mich sehr bewegt, dass ich plötzlich festgestellt habe, auf welcher Geschichte meine Arbeit basiert. Alice Salomon war aber tatsächlich bis 1988 nicht in unseren Gedanken. Wir wussten nichts von ihr. Ich habe 1979 studiert. Ich dachte, ich hätte nicht aufgepasst, weil ich nichts von ihr wusste. Aber sie ist allen Ernstes erst 1988 wieder in Erscheinung getreten, weil sie Deutschland verlassen musste. Also sie ist Pionierin der sozialen Arbeit und hat unsere Arbeit professionalisiert. Musste dann nach Amerika auswandern. Sie hatte 3 Wochen Zeit, weil sie Jüdin war und musste Deutschland innerhalb von kürzester Zeit verlassen. Deswegen war sie auch so verschwunden. All ihre Unterlagen waren hier nicht mehr zu finden. Aber was ich zum Beispiel, und das hat mich eben so beschäftigt, nicht wusste, dass sie nicht nur damals die soziale Arbeit so geprägt hat, sondern auch den Gedanken der Freiheit von Frauen durch eigenes Geld. Ich wusste nicht, dass sie ihre Doktorarbeit über Gender Pay Gap geschrieben hat. Und das 1900... Anfang 20. Jahrhundert. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich angefangen habe, nach ihr zu suchen. Viel mehr als das, was ich brauchte als Dozentin. Und als ich dann mit meinen Studierenden darüber geredet habe, habe ich gedacht, naja, ich suche jetzt einfach nach einem Film über sie und dann zeige ich sie. Es gibt aber keinen. Und das hat mich bewogen, mit allen zusammen mich zusammenzutun und einen Film über sie zu machen, weil sie so vielschichtig war. Und sie war vor allen Dingen eine sehr mutige, kreative, durchsetzungsstarke Frau, denn sie hat auch die Frauenbewegung geprägt. Also sie ist sehr, sehr vielschichtig.
Und was fasziniert dich an ihr so?
Ich glaube, ihre Visionen. Also wir reden jetzt hier beide über eine Frau, wo wir wissen, wie viel sie erreicht hat, durch Gedanken, durch Anstöße, nachzudenken, neu zu gestalten. Aber zu der damaligen Zeit, was hat sie da an Gegenwehr bekommen, an ja auch Erniedrigung dadurch, dass sie gehen musste. Aber sie ist einfach, sie ist eine Frau mit Vision gewesen. Und sie hat ja eine erste Hochschule aufgebaut, das hat sie noch gemacht, in Berlin, die Alice Salomon Hochschule. Und das alles zu Zeiten, wo man sie nicht sonderlich unterstützt hat. Und was ich sehr was mich sehr beeindruckt hat, sie hat gesagt, sie hat Lebenserinnerungen geschrieben, muss man dazu sagen. Die sind in Amerika gefunden worden, die habe ich gelesen. Deswegen kann ich sie zitieren. Sie hat gesagt, sie hat deshalb nicht geheiratet, obwohl sie durchaus verliebt war, weil sie nicht abhängig werden wollte von einem Mann, der ihr gestattet, ob sie handeln kann, arbeiten kann oder nicht. Und sie hat ganz bewusst auf die Ehe verzichtet, um diese Wege, die für uns prägend waren und sind bis heute, gehen zu können. Das hat mich fasziniert, ihre Vision.
Ja, es ist spannend, weil in dieser Zeit gab es ja einige Frauen, die nicht geheiratet haben, bewusst nicht geheiratet haben. Also Coco Chanel zum Beispiel hat ja auch nicht geheiratet, um eben unabhängig zu sein. Ja. Warum das jetzt heute so, also es gibt ja heute einige Frauen oder viele Frauen, die bewusst nicht heiraten, warum auch immer. Aber tatsächlich war das ja damals wirklich auch ein rechtliches Thema, weil ich meine, als Juristin sehe ich das rechtlich jetzt. Ja. Du durftest ja erst, haben wir vorhin gesprochen, das kann man auch gern googeln, Frauen durften in Deutschland und in Österreich ja erst seit 1975, also in Österreich, in Deutschland war es ähnlich, selbst entscheiden, ob sie arbeiten oder nicht. Vorher bedurfte es ja die Zustimmung des Ehemannes beziehungsweise des Vaters, wenn die Frau nicht verheiratet war, richtig?
Richtig. Und vor allen Dingen noch ein hinzugefügt, der Ehemann konnte auch, wenn sie arbeiten ging und einen Vertrag unterschrieben hat, hingehen und diesen wieder kündigen. Also genau. Das muss man auch sagen, entweder nicht arbeiten gehen oder wenn du arbeitest, dass das dann aufgelöst werden konnte. Und wir haben uns ja schon kurz darüber unterhalten, dass ich so entsetzt war und bis heute bin, denn ich bin 1959 geboren und 1977 wurde das erst geändert. Also ich bin da wirklich ja auch, ich sag jetzt mal, in dieser Zeit aufgewachsen, auch entsprechend geprägt worden durch Schule, durch Erziehung. Ich kann froh sein, dass ich moderne Eltern habe, für die das auch ganz klar war, dass ich studiere. Aber das war lange nicht klar für meine Klassenkameradin durchweg. Und vor allen Dingen auch Studium. Wozu Studium? Du heiratest doch sowieso. Das ist rausgeschmissen, in Anführungsstrichen. Zeit. Was möchtest du? Was willst du damit? Das sind alles Worte, die mich geprägt haben. Und auch dieses, du musst auch nicht so viel verdienen. Irgendwann hast du ja einen Mann, der dich versorgt. Das sind Worte, die habe ich noch gehört. Und das war ja eine einige Zeit weiter nach Alice Salomon. Aber sie hat das schon gesehen und hat gesagt, Leute, Frauen, ihr müsst unabhängig sein. Also von daher ein Thema. Und ich glaube leider bis heute, weil irgendwie haben viele Frauen ein merkwürdiges Verhältnis zu Geld, zu Finanzen, zu Geld verdienen, Geld fordern dürfen. Also ich finde, das ist ein modernes Thema, obwohl Alice Salomon so lange her ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es modern ist. Ich denke, das ist als es ist verschleppt, beziehungsweise es ist halt ein altes Thema, dass wir Frauen allerdings aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer Vorfahren, also unserer Eltern, Großeltern nicht ablegen konnten, weil sich niemand drum gekümmert hat, dass wir es ablegen. Also zum Beispiel, wenn ich mir denke, Frauen haben schon natürlich auch im Mittelalter gearbeitet, als Bäuerinnen oder sonst irgendwas, aber immer nur im Auftrag ihrer Männer oder der Männer.
Ja.
Und waren nie selbstständig, beziehungsweise hatten nie eigenes Geld. Die Frauen mussten immer die Kinder bekommen, sich um die Kinder kümmern, den Haushalt machen, arbeiten, also wenn sie arbeiten mussten. Und das war's dann. Ich weiß noch, also ich bin ja in den 80er Jahren geboren. Ja. Für mich war das jetzt schon klar, dass Frauen arbeiten dürfen, aber ich habe das ja auch erlebt als Kind oder sogar jetzt noch als Frau, dass mir meine Familie, also meine Eltern, meine Mutter, meine Großmutter immer wieder gesagt haben, ja, du musst halt reich heiraten. Ja. Und das ist halt schon ein Thema, finde ich. Und ich finde es halt spannend, dass eine Frau, gerade dass Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts schon drüber, wie Alice Salomon drüber gesprochen haben, aber dass irgendwie wieder komplett in die Vergessenheit geraten ist, weil gerade die Nazis ja wieder dieses Frauenbild so hervorgehoben haben, richtig?
Genau. Eigentlich sind wir in eine Zeit gegangen als Frauen. Ich sage jetzt mal wir ganz bewusst, alle zusammengenommen, zusammen mit Alice Salomon. Es gab so viel modernes Denken um Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe mich ganz, ganz viel neben Alice Salomon mit ihren Gefährtinnen auch beschäftigt, vor allen Dingen durch Bianca Walter, die ist Historikerin, die ist so in deinem Alter und was sie alles erzählt zu dem, was gedacht wurde. Und dann kam der Erste Weltkrieg, der schon einiges kaputt gemacht hat, aber richtig eingegriffen in dieses Bild, wie Frau zu sein hat und wie sie sich zu verhalten hat, hat natürlich tatsächlich die NS-Zeit. Und wenn wir glauben, und da steige ich dann ein als Sozialarbeiterin im Ende der 70er Jahre studiert. Wenn wir glauben, dass das dann aufgearbeitet worden ist, nach 1945, geguckt wurde, was gab es eigentlich, wie wurden Frauen gesehen, das ist nicht geschehen, sondern es wurde erstmal weitergemacht und all das Moderne, all diese Möglichkeiten, die eröffnet worden sind, vor dem Krieg, wurden erst so in den 70er, 80er, 90ern erst wieder betrachtet durch unterschiedliche Bewegungen. Da müsste man einen eigenen Film drüber machen für Frauen. Und erst dann kam langsam dieses Bewusstsein zurück. Dazu gehört auch, dass viele Frauen erst wiederentdeckt worden sind, die diese modernen Impulse gegeben haben in den 80ern, bis in die 90er, weil man gar nicht nach ihnen geguckt hat. Ja, ich nehme mal an, weil es teilweise einfach auch die Fragestellung noch nicht gab. Und von daher ist es ein altes Thema, wie du gerade richtig gesagt hast, das sich durchzieht und auch in eure Erziehung noch mit eingeflossen ist. Das muss man einfach sagen. Ich bin ja so alt wie deine Eltern und meine Tochter ist so alt wie du, beziehungsweise ein bisschen jünger. Mein Sohn ist ja der Ältere. Und natürlich, was habe ich denn meiner Tochter weitergegeben? Bestimmt auf alle Fälle schon mal, du arbeitest bitte und guck, dass du gut Geld verdienst, also dass du wirklich gerecht entlohnt wirst. Das habe ich ihr weitergegeben. Aber ich war ihr kein Vorbild, weil ich bin Sozialarbeiterin. Wir als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verdienen nicht der Arbeit angemessen. Und deswegen habe ich immer gesagt, bitte guck, wo der Lohn auch zu dem passt, was du tust, was du arbeitest. Und Gott sei Dank habe ich ihr das weitergegeben, weil sie ist ganz anders aufgestellt. Aber ich ja auch noch nicht. Ich musste mir das mühsam quasi zusammenbasteln. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ja selbstständig, seit 2004 bin ich selbstständige Sozialarbeiterin. Ich habe mich anfangs geschämt, ein angemessenes Honorar auszurechnen und zu nehmen. Ich brauchte Beratung von einem Finanzcoach, einer Frau aus Berlin, damit ich meine Arbeit bewerten kann, also so, dass ich auch einen Preis aushandeln kann. Und ich habe mich dafür geschämt. Ich hoffe, ihr tut das nicht mehr.
Ja, das ist spannend, wobei ich muss ganz offen sagen, das Thema, das ist jetzt genau das Thema, was viele Frauen haben, noch immer.
Okay.
Auch im Jahr 2026, ich sehe das selber. Mhm. Wir hatten, also ich war ja lange Zeit Abteilungsleiterin im großen Unternehmen mit Prokura. Und ich habe das selbst oft erlebt, also wirklich, also an mir selbst, ich selber natürlich auch. Also ich kann mich erinnern, wie ich diesen Job angenommen habe, da war ich gerade fertig mit dem Jurastudium, das war mein allererster Job und ja. Mein damaliger Vorgesetzter oder Chef, also zukünftiger Chef, hat dann zu mir gesagt, naja, du kriegst jetzt ein Gehalt, damals war das 2500 brutto, also Euro, 2500 Euro brutto, das war vor 15 Jahren. Als fertige Juristin. Und ich war damals so dankbar, dass ich überhaupt einen Job bekommen habe, obwohl es eigentlich kein, wie soll ich sagen, ich hatte jetzt kein Problem, einen Job zu bekommen, aber es war mein erster Job. Ich war sehr so demütig als Frau, also als junge Frau, dass ich mir gedacht habe, ja, das passt schon. Und dann, mein Vater ist ja selbst Unternehmer und dem habe ich dann gesagt, was ich verdiene. Und der hat zu mir gesagt, Isabel, das verdient bei mir ein Baggerarbeiter, der keine Ausbildung hat.
Ja.
Und da ist mir dann bewusst geworden, wie wenig Geld ich damals verdient habe als Juristin. Ich war fertige Juristin. Ich hatte mein Diplom, ich hatte meinen Titel, ich hatte ein Studium. Und mein Vater hat dann gesagt, naja, bei mir selbst mein Baggerarbeiter, Fahrer ja. verdient mehr als du. Ja, und dann, das war für mich schon das erste Mal so, bam. Ja.
Ja.
Und ich musste dann wirklich mich jedes Jahr hinhandeln oder mit Gehaltserhöhungen abfretten, sage ich jetzt mal, oder kämpfen, dass ich eine 100 Euro mehr bekomme, während meine männlichen Kollegen automatisch mehr Geld bekommen haben. Und das habe ich aber erst 15 Jahre, also ich war in dem Unternehmen sehr lange, ich habe erst 15 Jahre danach erfahren, als ich mich dann angefangen habe zu emanzipieren und auch mit dem ganzen Geldthema, was ich jetzt mache. Also ich meine, das mache ich jetzt schon seit, dass ich mich damit beschäftige, seit fast, ja, 10 Jahren jetzt schon. Mhm. Natürlich, wenn du anfängst als Frau, dich mit deinem eigenen Geld auseinanderzusetzen, wenn du sagst, ich verdiene Geld, ich möchte mehr Geld haben, dann siehst du das alles kritischer. Und das war dann im Endeffekt auch das Thema, warum ich mit meinem Arbeitgeber dann, ja, egal, das lassen wir jetzt. Mhm. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, als Abteilungsleiterin oder als Führungskraft habe ich nicht nur selber damit gekämpft, mehr Geld zu verdienen und auch dafür einzustehen, dass ich es wert bin und dass ich es wert bin, mehr bezahlt zu werden, sondern ich habe es auch mitbekommen in Gehaltsverhandlungen mit Frauen und auch natürlich in Vorstellungsgesprächen. Also Klassiker war, eine Frau kommt zu mir, stellt sich bei mir vor für eine ausgeschriebene Tätigkeit, hat vielleicht 2, 3 Voraussetzungen nicht erfüllt. Klarerweise, weil der Arbeitgeber, die Arbeitgeber, also nur jetzt ein Hack für alle, die jetzt zuhören. Wenn du dich für einen Job bewirbst, natürlich sagt dein Arbeitgeber, der jemanden haben will, gibt 10 Voraussetzungen, wo er ganz genau weiß, die werden nie alle, das wird kein Mensch haben, diese allen, also du kannst nicht jung sein und gleich einmal 10 Jahre Berufserfahrung haben und weißt du, was ich meine, das geht sich nicht aus und trotzdem macht halt dieses Wünsch dir was Szenario der Arbeitgeber. Und sagte mal, okay, ich wünsche mir mal alles. Ich wünsche mir günstige Mitarbeiter, die mit bester Berufserfahrung, Ausbildung, ist klar. Nur Frauen kommen dann und sagen, naja, ich erfülle nicht alles, also verlange ich das Mindeste, was sie sich vorstellen können. Und wahrscheinlich fühlen sie sich da schon, genieren sie sich und schämen sich dafür, dass sie das nennen. Und eine Stunde später sitzt ein Mann bei mir, der jünger ist, der gerade mit seiner Ausbildung fertig geworden ist und verlangt das Doppelte, aber mit einer Selbstverständlichkeit, den ich am liebsten rausdreschen wollte. Also weißt du, wenn mich wirklich, wo ich mir gedacht habe, was ist das für eine Frechheit, dass der jetzt zu mir kommt und diesen Preis nennt. Und das Schlimme ist aber, das ist nicht einmal vorgekommen, das kommt regelmäßig vor. Das bedeutet, dass Frauen erstens einmal noch immer, Jahr 2025, 26, noch immer ein Problem damit haben, ihr Gehalt zu fordern, laut zu fordern. Und es gab wirklich Frauen, die haben sich gleichzeitig, nicht, dass sie sich entschuldigt haben, aber die das gerechtfertigt haben, dass sie das, was sie haben wollen, auch wirklich bekommen.
Ja.
Und das haben wir noch immer. Und das sehe ich immer wieder. Und auch ich als Abteilungsleiterin, ich habe weniger verdient teilweise als meine männlichen Kollegen. bin ich auch erst am Schluss drauf gekommen. Das ist einfach dieses Thema, wir Frauen, warum auch immer, aus Schulzeit, wir bekommen das mit, dass wir nicht gut, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich aus unserer Vergangenheit, unserer Mütter, unserer Großmütter, unserer Urgroßmütter. Wir sollen den Mund halten, wir sollen brav sein, wir sollen nett sein, wir sollen leise sein, wir sollen ein schönes Kleid anhaben, Lackschuhe und das passt schon. Ja.
Richtig.
Und das ist das, wofür wir zwei, du und ich, losgehen, auch mit Alice Salomon,
ja. Ja.
Dass wir sagen, wir müssen damit aufhören. Wir müssen anfangen, wie Männer zu denken. Das klingt jetzt voll blöd und ohne, dass ich jetzt sage, wir müssen Mann-Frauen sein, gar nicht. Aber wir müssen dieses sei bescheiden, das müssen wir ablegen. Ich habe zum Beispiel ich habe vor kurzem ein Poesiealbum aus meiner Volksschulzeit wieder in den Händen gehabt. Und da waren Gedichte wie, sei wie die Blume, keine Ahnung, wie eine Veilchen.
Das Veilchen, sei wie das Veilchen.
Ja. Ja, genau, sei das Veilchen ruhig und bescheiden und nicht wie die Rose laut und irgendwie, keine Ahnung, wie das geht, aber
ja.
Das würde man einem Buben niemals ins Poesiealbum reinschreiben, oder?
Nein. Und das sind unsere Erziehungsstrukturen und das, was du gerade gesagt hast, das ist gelebtes Selbstbewusstsein, manchmal wirkt, also von den Jungs, manchmal so, dass man so denkt, wo nehmt ihr das denn her? Und eben das andere, diesen Auftrag, den Mädchen und Frauen leider immer noch erfüllen. Ne? Nicht umsonst reden wir darüber, dass du das bis heute hörst, dass Frauen dann vorsichtig sagen, dass sie das, was sie erwarten, auch brauchen. Ich meine, das ist eigentlich, macht es unglaublich wütend. Mich macht es sehr, sehr wütend. Nur ich bin einfach schon in dem Prozess ja, dass ich eigentlich ja schon in Rente bin. Dadurch, dass ich selbstständig bin ich gar nicht in Rente. Das entscheide immer noch ich. Aber ihr seid mittendrin. Und deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, dieser Film über Alice Salomon und die Frauen, die da drin vorkommen, der ist für junge Menschen, der ist nicht, es war einmal Alice Salomon, sondern worum es mir geht ist, da ist eine Frau, die hat das damals gedacht, geschrieben, gemacht und das, was wir heute von ihr wissen und was wir noch lesen, ist heute relevant. Ich wünschte mir, dass ich ihr sagen könnte, liebe Alice Salomon, alles erledigt. Diese Dinge, die Sie angesprochen haben, die sind etabliert. Was mich bekümmert, dass es nicht so ist. Du hast zwei kleine Töchter. Ich habe eine kleine Enkelin. Ich habe sonst nur Jungs und habe eine kleine Enkeltochter und denke, ja, aber wir müssen Bescheid sagen. Also wir können nicht wütend sein und nichts tun, sondern du tust gerade unglaublich viel durch dein Moneyness. Meine Tochter macht ja nicht das, was du tust, aber eben Umgang mit jungen, selbstständigen Frauen in die Finanzierungsmöglichkeiten, sondern wie stellst du dein Business auf und wie kümmerst du dich um dein eigenes Geld, dass du immer den Blick drauf hast? Und von daher ist mir dieser Film so wichtig, weil er bettet uns ein bisschen ein, um zu zeigen, das ist eine ganz alte Geschichte, da kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast, wir sind erzogen worden danach. Und wir sind genau, ich glaube, das Gedicht geht irgendwas mit Veilchen und Rose. Die Rose ist nämlich die, die mehr will und das Veilchen ist bescheiden. Ein ganz kurzer Ausflug nur für uns hier. Ich bin angesprochen worden von einem Mann, der sagte, wie kann ich junge Menschen befähigen zu finanzieren, also ne, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Wir haben viel diskutiert. Er verstand mich nicht, ich verstand ihn nicht, weil ich eben immer mit dem Sozialarbeiterin-Kopf gedacht habe. Bis ich sagte, Moment mal, bevor die Menschen, und das gilt jetzt für alle, aber vor allen Dingen auch für Frauen, mit ihren Emotionen zu Geld nicht umgehen und nicht verstehen, woher das kommt. Alles, was wir jetzt besprochen haben, können sie keine Entscheidung treffen, zu investieren, sich mit all dem auseinanderzusetzen, was sie auch frei werden lässt. Aber sie müssen erstmal mit ihren Emotionen umgehen. Und wir werden, ich finde immer, diese Gedanken, die wir so denken, die werden uns permanent eingeflüstert. von alten Strukturen und wir müssen uns damit auseinandersetzen und sie reflektieren. Und dann können wir frei sein. Dann können wir sagen, okay, so war es, aber so möchte ich das nicht mehr. Und dann ist es so, dass du deinen Kindern zum Beispiel ein ganz anderes Selbstverständnis mitgeben kannst, aber deine Aufgabe als junge Frau, so wie für viele andere ist ja immer noch, dass du dich damit aber reflektierend auseinandersetzen musst. Und das, finde ich, ist so wichtig. Wir leben mit diesen Emotionen. Nicht nur das, was im Kopf ist, das könnten wir ja vielleicht denken, aber wir leben mit Scham, mit Unbescheidenheit und so weiter.
Ja, und genau, aber das sehe ich auch in meiner Arbeit immer wieder, weil oft kommen ja Frauen zu mir, weil sie primär investieren wollen. Ne? Also die verdienen gut, die haben Geld auf der Seite, auf der Bank liegen, vielleicht haben sie sogar irgendwo ein Finanzprodukt bei der Bank, aber das läuft nicht so, wie sie sich vorstellen. Mhm. Und dann wollen sie das Investieren lernen. Und ich arbeite aber auch sehr viel mit Mindset, weil ich sage, okay, wir müssen zuerst einmal Ordnung schaffen in den Finanzen, im Kopf, so wie du sagst. Ne? Also was geht rein, was geht raus, damit wir mal Ordnung bringen. Das ist so, wie wenn du ein Haus putzen möchtest, musst du ja vorher auch aufräumen. Bevor du den Dreck und den Staub aus den Ecken wischt, müssen wir Ordnung machen. Und die fangen dann an, schrittweise sich damit auseinanderzusetzen und natürlich auch mit ihren Emotionen über Geld. Also das heißt, was bedeutet Geld für mich? Was bedeutet es für mich, reich zu sein? Was bedeutet Geld zu haben, Geld zu halten, Geld zu vermehren? Und da merken wir Frauen, und ich denke, also da gibt's wirklich wenige, auch Leute, die sagen, ich habe das alles geregelt, die dann trotzdem wieder zu mir kommen und sagen, hey, da ist ja noch so viel aufgebrochen. Wenn du anfängst, dich mit deinem Geld auseinanderzusetzen und da musst du nicht einmal noch einen Cent investiert haben, fangst du plötzlich an zu realisieren, dass Geld gar nicht böse ist und dass Geld etwas Gutes ist, dass es eigentlich ja auch ein Mittel zum Zweck ist, also ein Werkzeug. Mhm. Und die fangen dann an, selbstverständlich, also ganz selbstverständlich, mit Geld besser umzugehen, beziehungsweise fordern auch Geld für sich ein. Das heißt, die kriegen Gehaltserhöhungen, die nehmen auf einmal Geldgeschenke an, von wem auch immer. Die bekommen neuen Job, also die wechseln Jobs, machen sich selbstständig. Also da geht auf einmal eine Tür auf oder also ein Tor, keine Tür, ein Tor, das sie vorher nie selbst also für möglich gehalten haben. Und dann kommt das Investieren.
Ja. Und das ist genau richtig. Das ist das, was ich meinte. Du hast für mich einen ganz wichtigen Satz gesagt, weil ich mache das dann ja auch mit Schülern und Schülerinnen, dass ich mich mit denen darüber unterhalte. Geld selber ist nett. Es hat überhaupt kein Eigenleben, sondern es wird von uns definiert. Und ob es uns freundlich begegnet, also wir ihm freundlich begegnen, sagen wir es mal lieber so rum, und mit ihm normal umgehen, das ist das, was gelernt werden muss. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist der wichtigste Teil. Denn erst dann kann ich ihm begegnen und kann zum Beispiel auch sagen, ich bin gerne reich. Wieso fällt es Frauen so schwer zu sagen, ich bin gerne reich und das strebe ich auch an. Also ich merke das bei meiner Tochter, wie gesagt, die sich so sehr damit auseinandergesetzt hat, dass ich immer daneben stehe und denke, ist das meine? Und das macht mich stolz. Einerseits, ich bewundere euch, ich beobachte junge Frauen, die genau diesen Weg gehen, weil ich einfach finde, es ist so wichtig. Und ich gucke es natürlich auch immer noch aus der Sicht der Sozialarbeiterin, die sagt, Veränderungsprozesse brauchen auch Gemeinschaft. Also sowas machst du nicht ganz alleine vor dich hin. Du hast ja gerade gesagt, die Frauen kommen nochmal zu dir, es ist was aufgebrochen, ihr redet nochmal drüber und dann wird investiert, weil ich es verstehe. Und zwar intrinsisch kann ich dann handeln. Nicht von außen, sondern von innen. Und das beobachte ich. Und diese Gemeinschaft, die wünsche ich mir zum Beispiel auch für den Film. Also ich bin mutig rangegangen und habe gesagt, ich mache einen Film. Das ist nicht mein erster, muss man dazu sagen, sondern mittlerweile mein dritter Film. Aber in dieser Dimension, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach gemacht und dann habe ich festgestellt, oh, das ist aber wirklich eine Person des öffentlichen Lebens. Aber da war ich mittendrin. Und ich habe den Film nicht nur gemacht, oder ich bin ja mittendrin, ich mache diesen Film nicht nur, um Alice Salomon zu zeigen, sondern ich mache ihn, weil ich zeigen möchte, dass Gemeinschaft möglich ist. Also, dass eine Gemeinschaft diese Idee, die sie transportiert hat, trägt und sagt, sie gehört bis ins Heute. Und deswegen habe ich ja auch zwei junge Frauen, die durch den Film begleiten, gebeten. Das sind meine ehemaligen Studentinnen, die in Bremen als Sozialarbeiterin arbeiten. Und ich habe sie gebeten, dass sie den Film begleiten, um uns auch zu übersetzen, wie wichtig diese Themen bis heute sind. Sie sind selber betroffen. Sie müssen auch um Gehälter fragen und kämpfen und machen. Und ich wünsche mir einfach so eine Gemeinschaft, die diesen Film durch die Welt trägt. Er ist ja, ne, ich hatte dir das ja erzählt, er ist ja dann kostenfrei zu bekommen. Ich möchte, dass jeder und jede diesen Film zeigen kann, die das möchten. Und ja, was ich merke mittlerweile, weil wir ja alle so auf dem Weg sind, jeder und jede von uns sind ganz speziell begeistert aus ihrer eigenen Sicht von dem, was Alice uns mitgegeben hat. Nee, Alice Salomon, ich duze sie nicht. Alice Salomon uns mitgegeben hat und mitgibt bis heute. Und dass es sich lohnt, gemeinsam zu denken. Ne? Wir wären sonst auch nicht ins Gespräch gekommen. Also der Film hat uns zusammengebracht eigentlich. Ne?
Aber erzähl einmal, was mich interessiert ist, Alice Salomon, sie war ja Jüdin, also ja. In Deutschland, hat in Deutschland, glaube ich, gelebt. Ne?
Ja, in Berlin.
Und in Berlin, warum glaubst du, oder wenn du sie jetzt fragen könntest?
Ja.
Stell dir mal vor, sie würde jetzt hier sitzen. Warum denkst du, was hat sie dazu bewogen, so außerordentlich für sich und für andere Frauen loszugehen?
Ich glaube, das muss man tatsächlich, das habe ich auch erst jetzt verstanden, im Kontext der Zeit sehen. Alice Salomon ist bürgerlich aufgewachsen. Sie war nicht aus einer reichen Familie, aus einer wohlhabenden Familie. Und sie hat in Berlin gelebt. Also der Brennpunkt für vieles an Elend auch, was zu sehen war. Und sie ist wie viele andere Frauen auch ehrenamtlich tätig gewesen, hat geholfen, weil sie aus einem Bereich kam, wo sie keine Sorgen haben musste, wie sie lebt und ob sie Gesundheitsversorgung hat und nicht. Sie hat sich also engagiert. Und hat dann festgestellt bei diesen Hilfen, also bei dem Unterstützen, dass das nicht gezielt genug ist. Also dass sie im Grunde genommen gesehen hat, dass man das Ganze organisieren muss. Das haben viele Frauen damals gemacht, aus der bürgerlichen Mitte, sage ich jetzt mal. Übrigens, ganz kleiner Einschub, wir haben ja tatsächlich aus Versehen, in Anführungsstrichen, hier eine Frau in Lübeck gefunden, die noch ein bisschen älter war als Alice Salomon und die das hier wirklich professionell gemacht hat, aber im Ehrenamt. Total verrückt. Das war damals üblich, dass das alles professionalisiert wurde, dass die Frauen sich zusammengeschlossen hat. Das hat sich dann um diese Zeit entwickelt und Alice Salomon war dann Pionierin und hat gesagt, das müssen wir mehr und klarer und professioneller machen und vor allen Dingen, die Arbeit muss bezahlt werden. Das war nämlich der Unterschied. Die Frauen gingen überall hin, das tat man so, einem selber ging's gut, also hat man geholfen und Alice Salomon hat gesagt, nein, nein, Leute, das ist ein Beruf. Das ist etwas, wo ganz klar geguckt werden muss, wie vorgegangen wird, aber er muss auch bezahlt werden. Das können wir nicht einfach so tun. Und wenn sie heute hier sitzen würde, was ich mir oft vorstelle tatsächlich, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen zweifle an meiner Idee, dann sitzt sie neben mir und sagt, mach mal. Ich glaube, wenn sie heute hier sitzen würde, dann würde sie sagen, bleibt miteinander am Ball und entwickelt die Dinge weiter. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen ins Stocken geraten. Ich weiß nicht, ob du die Politik hier in Deutschland verfolgst.
Am Rande nur, ja. Ich denke, es ist was ich so mitbekomme, ist halt, Österreich und Deutschland sind sich halt sehr ähnlich in vielen Dingen.
Okay. Und wir haben hier gerade eine furchtbare Entwicklung in Richtung soziale Kürzung. Und das betrifft die Zielgruppen, die Alice Salomon begleitet hat. Ich glaube, sie würde teilweise den Kopf schütteln, wenn sie sehen würde, wie mit sozialen Randgruppen umgegangen wird, für die sie sich ja engagiert hat. Also von daher würde ich mich gerne mit ihr unterhalten. Übrigens ein kurzer Ausflug. Ich habe hier ihre Lebenserinnerung gelesen, die sie in Amerika geschrieben hat. Und sie ist so eine moderne Frau gewesen. Also wenn du das liest, dann denkst du, die könnte auch neben dir sitzen. Nicht in der Kleidung, die sie anhat, aber in der Art der Sprache. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ja, um nochmal zu dem zu kommen, du sagtest ja, sie ist Jüdin gewesen. Gerade viele Jüdinnen haben sich engagiert in der Wohltätigkeit. Also wenn du ihre Lehrerin, also wenn du die Liste der Lehrerinnen liest, die bei ihr unterrichtet haben an ihrer Hochschule, dann sind das sehr, sehr viele jüdische Frauen gewesen. Und wenn du ihre Schülerin und diese Liste liest, ebenfalls. Und deswegen war es auch so, dass Alice Salomon, als man ihr gesagt hatte, sie sollte Deutschland verlassen, innerhalb von 3 Wochen, hat sie alles vernichtet. Sie hat alles vernichtet, was irgendwie auf ihre Lehrerinnen und ihre Schülerinnen hinweisen konnte. Das war 1938 und ist mit ganz wenig Gepäck, weil sie ja nichts mitnehmen konnte, dann nach Amerika gegangen. Und deswegen hat man hier auch dann nichts gefunden. Und das ist auch die Besonderheit, auf die ich gerne hinweisen möchte. Aufgrund der Hartnäckigkeit von Adriane Feustel als Historikerin ist eigentlich alles wiedergefunden worden oder vieles wiedergefunden worden, sodass wir diesen Film überhaupt machen können. Wir wüssten sonst kaum etwas über sie. Ne?
Und wenn du eigentlich, also ich habe jetzt, wie du geredet hast, habe ich mir gedacht, eigentlich Wahnsinn. Wir haben, also Frauen kämpfen ja eigentlich schon seit dem Mittelalter oder seit Ewigkeiten. Also es gab ja auch die Hexenverbrennungen im Mittelalter, ja, in der Kirche und so. Also wir Frauen kämpfen ja eigentlich immer wieder dafür, dass wir finanziell unabhängig sind. Mhm. Und auch kommen wir immer wieder an diese Grenze oder an diesen Punkt, wo wir eigentlich oft es nicht sind, oder? Also zum Beispiel, dass ich jetzt darüber rede, hier auf diesem Podcast, auf Instagram hat ja auch was damit zu tun, dass es noch immer viele Frauen gibt, ja, die eigentlich sagen, naja, ich habe innen meinen Mann, ne? Also ich bin ja eh, mir geht's ja eh gut, oder es ist ja eh alles okay, und wozu brauche ich das Geld, oder wozu muss ich mich investieren, weil macht eh mein Mann. Wo stehen wir heute, jetzt du auch als Sozialarbeiterin, wo stehen wir heute beim Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen wirklich?
Wenn ich ehrlich sein kann, alleine, dass es diesen Satz gibt, ich habe ja eh meinen Mann, finde ich kritisch. Ich höre ihn und denke, als Sozialarbeiterin bitte, da muss ich jetzt leider auch so doof sein und diese Gewissheit wegnehmen. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite seit 40 Jahren und ich habe Frauen beraten, die genau diesen Weg gegangen sind und gesagt haben, ich habe ja meinen Mann. Das ist schön. Das ist schön, wenn man ihn hat. Ich finde es nicht gut, weil ich denke, gemeinsam sind wir stärker. Das ist das eine, rein finanziell, aber ich wünsche jeder Frau und jeder jungen Frau und jedem Mädchen eine tolle Ausbildung, die nur ihr gehört. Und das hat jetzt auch mit Finanzen zu tun. Aber ich bin halt als Sozialarbeiterin in die Situation gekommen und das ist egal, in welcher Lebenslage bitte. Also Lebenslage meine ich Milieus, ne? Nicht Lebenslage, ob ich Geld habe oder nicht. Dass Frauen vor mir sitzen und dachten, ich wäre immer verheiratet. Und dann saßen sie da und sagten, ich habe meinen Beruf aufgegeben, ich habe für die Kinder gesorgt, ich habe Teilzeit gearbeitet, ne? Also diese typische Teilzeitfalle, die jetzt viele Frauen im Alter betrifft und so weiter. Warum? Warum verlässt man sich auf einen Menschen auf diese Art? Warum geht man nicht mit ihm diesen Weg, sondern durch ihn diesen Weg. Ganz ehrlich, ich habe Söhne, ich habe Töchter hier. Ich denke dann auch immer, ich würde mir auch von den Männern wünschen, dass sie das selbstverständlich nehmen, dass der eine Teil von der Frau übernommen wird, finanziell jetzt, der andere Teil vom Mann, so dass beide auch diese Last los sind, allein zuständig zu sein. Was ist das für ein Denken? Und unser Leben ist nie sicher. Also es ist nicht so, ich habe mir das mal vorgenommen, dann machen wir das so und dann bleibt das so. Und damit meine ich auch nicht, um es mal ein bisschen moderat zu sagen, dass es immer um Scheidung geht, sondern es geht auch um Arbeitsplatzverlust, es geht darum, dass man krank werden kann. Das sind alles Lebensthemen, die sind so normal, aber sie sind leider für mich so normal, weil ich in diesem Bereich arbeite. Aber wenn ich nach draußen gehe, weiß ich, dass viele Leute Angst vor dieser möglichen Normalität haben. Aber wenn ich damit bewusst umgehe, dann kann ich einfach ganz selbstbewusst sagen, das ist mein Teil, das ist dein Teil und zusammen sind wir unser. Und so wünschte ich es mir. Aber ich habe ja gesagt, ich habe hier junge Menschen wie dich überall sitzen, weil sie meine Schwiegertöchter und Schwiegersöhne und so weiter sind. Und wundere mich, dass dieses Thema immer noch nicht wirklich so besprochen wird. Ich bin erstaunt.
Naja, es ist einfach, denke ich. Weißt du, es ist irgendwie einfach, wenn man es ist ein, also viele haben das, denke ich, oder das ist halt die Falle, dass Frauen halt dann die Kinder bekommen, sich vielleicht sogar denken, vielleicht haben sie auch mit ihrem Job ein Problem gehabt oder haben nicht gern gearbeitet oder haben einfach irgendetwas gemacht. Dann waren Kinder quasi die Rettung, ne? Also, dann bleiben sie zu Hause und dann irgendwie kommt dann der Mann und sagt, naja, bleib halt zu Hause und ich kümmere mich schon um dich und geh halt ein bisschen arbeiten, damit du halt auch deine 10 Stunden in der Woche, 20 Stunden arbeitest.
Ja.
Und das ist dann die Falle. Und es gibt viele Frauen, also ich höre das immer wieder, jetzt nicht von meinen Kundinnen, aber einfach von der Gesellschaft, dass es dann Frauen gibt, wo die Kinder schon längst alt sind oder älter sind, also so 10, 12, 15 Jahre alt. Und die Frauen dann trotzdem nicht zurückgehen in die Vollständigkeit, weil sie sagen, naja, hat bis jetzt funktioniert, funktioniert ja weiter auch. Aber wie gesagt, und du sagst du richtig, es kann eine Krankheit passieren, es kann ein Jobverlust, gerade in der heutigen Zeit. Ja, also wir haben die Unternehmen, wir haben eine Arbeitslosenquote, so hoch wie schon lange nicht mehr in Österreich, in Deutschland. Wir haben die Konkurse werden immer größer von den Firmen. Ja. Also das ist jetzt eine Gefahr, sage ich einmal, die ja gar nicht mehr so weit weg ist oder die schon da ist. Das heißt, es kann jeden treffen.
Ja. Und das ist das, ich arbeite eben in unterschiedlichen Milieus. Ich betone jetzt diesen Begriff, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht mag. Aber mir wird immer unterstellt, naja, du arbeitest ja sowieso mit Leuten, die nur Schwierigkeiten haben. Das stimmt nicht. Sondern ich bin in der Beratung in allen Milieus unterwegs. So. Und wir haben aber ein vermeintliches Sicherheitsbewusstsein, dass je gebildeter du bist, je höher Status ist, sage ich jetzt einfach mal finanziell abgesichert, dass dir das nicht passieren kann. Und das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Du hast es ja gerade sehr richtig gesagt. Mir geht es nie darum, Angst zu machen, gar nicht, sondern wie kann man dem begegnen? Und zwar auch mit der Power der Frauen. Ich meine, wie viel Power, wie viel Bildung haben Frauen? Und das, was du gerade geschildert hast, führt dann dazu, dass eure Bildung, ich sage jetzt bewusst eure Frauenbildung, plötzlich weggeschenkt wird und nicht wahrgenommen wird. Auch nicht als Möglichkeit der Sicherheit für die Familie. Ich muss dazu sagen, ich bin auch so vehement in diesem Draufschauen, weil ich dadurch, dass ich gut ausgebildet war und dann trotzdem einigermaßen vernünftig, obwohl ich das heute auch anders machen würde, verdient habe, konnte ich gehen. Ich bin weggegangen, weil das bei uns zu Hause nicht mehr ging. Ich habe meine Kinder genommen und bin weggegangen und habe uns eine eigene Familie aufgebaut. Ja, das konnte ich aber nur, weil ich frei war. Finanziell und weil ich wusste, ich kann das alles wirklich auch integrieren, also mich auseinandergesetzt habe damit. Also es ist eben auch ein Freiheits, eine Freiheitsmöglichkeit, ne, zu entscheiden. Und du weißt, also das sprengt jetzt hier den Rahmen, das möchte ich nicht. Aber wir wissen, was es bedeutet, wenn man in Abhängigkeiten bleibt, unfreiwillig, weil man den Rahmen nicht hat zu gehen. Und es tut, und da kommt die Sozialarbeiterin durch, das tut dir nicht gut als Person, als eigenständige Person, aber auch deinen Kindern nicht gut. Und von daher siehst du, dass ich da sehr, dass es so viele Ebenen berührt. Und deswegen hat mich das auch so berührt, dass die Frauen das damals schon gedacht haben. Und ich dachte, das müssen wir zeigen. Also wir gehören in eine Gemeinschaft des Denkens. Und dieser Film zeigt, das war schon mal, das ist gewesen und das wird immer so weitergehen, bis wir selbstbewusst über Geld nachdenken und über unsere eigene Verantwortung dafür. Die kann uns keiner wegnehmen. Und deswegen finde ich das auch so super, dass du die Frauen berätst.
Ja, wobei ich glaube, da muss man jetzt schon reingehen, weil das Thema ist, dass wir, gerade wenn Frauen finanziell abhängig vom Mann sind, warum auch immer. Ja, wenn sie, und ich weiß es ja selber, wie das ist. Du hast zwei kleine Kinder und natürlich ist es angenehmer, wenn da ein Mann ist und natürlich ist es angenehmer, wenn du diese finanzielle Last nicht selber tragen musst.
Ja. Ja?
Mhm. Also ich teile das ja auch mit meinem Mann und natürlich, wenn es dann Themen gibt in der Beziehung oder halt in der Partnerschaft, was auch immer. Ich meine, das kann ja, ich meine, gerade wenn man lange zusammen ist, man kann sich miteinander verändern, kann sich unterschiedlich verändern, es ist ja egal. Mhm. Aber dann diese Wahl nicht zu haben und zu sagen, und ganz offen, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, auch wenn du finanziell unabhängig bist, sich zu trennen ist ohne Kinder schon schwer, aber mit Kindern ist es natürlich umso schwerer. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt aber finanziell auch dazu noch dazu nicht abhängig, also nicht unabhängig bist, noch zu jemanden anderen brauchst, na, wie furchtbar ist das dann bitte, wenn du in einer Beziehung lebst, wo dir der Mann nur auf die Nerven geht, wo ihr nur streitet, wo alle leiden. Du, dein der Mann leidet ja auch tatsächlich. Ja, also gehe ich jetzt immer davon aus, auf seine Art und Weise. Und natürlich die Kinder auch, weil die kriegen das ja mit. Ich weiß auch, als Kind habe ich meine, ich habe das ja auch mitbekommen, wenn meine Eltern gestritten haben. Oder mein Großvater ist in Konkurs gegangen, da weiß ich ganz genau, was da alles abgegangen ist und wie meine Großeltern gestritten haben und wie Kinder geweint haben und also was da abgegangen ist für Dramen, das ist ja nicht lustig. Also das ist ja, die Frauen unterschätzen ja total, nicht nur für sich selber, sondern auch welchen Impact sie für ihre Kinder haben. Ja. Und was die Kinder, wie sie die Kinder prägen, auch in ihren Beziehungen zu leben oder mit Geld zu leben. Das heißt, eine Frau, die sich eigentlich um ihr eigenes Geld kümmert, macht das jetzt nicht nur aus egoistischen Gründen oder also egoistisch, sondern nicht nur für sich, sondern sie macht das ja bitte für die ganze Familie.
Richtig. Und sie macht es in der Fürsorge, bitte. In der Für- und in der Vorsorge. Eigenständig handeln zu können in jeder Lebenslage, um das mal breit aufzustellen. Ne? Wir hatten ja die Lebenslagen gesagt, Gesundheit, Arbeitsplatzverlust und so weiter. Und sie ist dadurch auch eine Entscheidungsträgerin. Also sie kann in dem Momenten, wenn wir die alle sehen, aber vor allen Dingen auch, wenn eine Ehe kaputt geht, entscheiden. Und nicht aus der Angst heraus, die du gerade geschildert hast, wie wird das sein, verbleiben. Und einmal als selbst Betroffene, aber vor allen Dingen die diese ganzen Prozesse ewig lange begleitet hat. Ich habe also in Familien gearbeitet und habe Umgangs- und Sorgerechtssachen geklärt. Ne? Also dann wirst du als Sozialarbeiterin ja mit eingesetzt. Und ich sage heute, ich habe gerade gestern mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil mein Papa so weinte, der weint häufiger, weil er sich erinnerte, wie es meinem Sohn ging. Mein Sohn war 11 Jahre alt, als ich entschieden habe, ich gehe. Meine Tochter war 2. Dass wir als Familie so nicht heute existieren würden, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Und das meine ich gar nicht böse meinem Ex-Mann gegenüber, sondern uns als Familie, als System, wäre es so schlecht gegangen, weil wir uns so wenig verstanden haben, dass meine Kinder und seine Kinder, die ja unsere Kinder sind, gelitten hätten ohne Ende. Aber diese Entscheidung war eine Entscheidung für uns alle. Meinem Ex-Mann geht es auch besser. Meinen Kindern ging es gut. Unseren Kindern ging es gut über die Zeit. Aber ich hätte die Entscheidung nicht treffen können, wenn ich nicht gearbeitet hätte. Mein Mann ist Handwerker gewesen, mein erster Mann, der hätte uns überhaupt nicht versorgen können. Weißt du, ne? Wir trennen uns und er gibt uns Unterhalt. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Und ich bin heute so dankbar, gerade weil ich gestern darüber geredet habe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, die sehr schwer war. Ich habe mich auch sehr schwer getan. Aber ich wusste, meine Kinder werden nicht gesund groß, wenn wir so zusammenbleiben. Und das meinte ich mit Verantwortung. Ich möchte als Mensch, als Frau, Mann, Mensch Entscheidungen treffen können, vor allen Dingen, wenn ich Verantwortung übernommen habe für Kinder. Du sagtest ja zu Recht, es ist so schwer, sich überhaupt zu trennen. Aber wenn Kinder dabei sind, dann muss der Rahmen da sein, in dem sie leben können, damit man dann miteinander auch weitergehen kann. Also damit man als Ex-Partner weitergehen kann. Und das ist alles so filigran. Aber da ist ganz, ganz viel, sind ganz, ganz viel die Finanzen bestimmend. Und ganz ehrlich, Isabel, die Verantwortung für so etwas zu nehmen, für so eine Entscheidung, macht durchaus schlaflose Nächte, wenn du in einem Beruf unterwegs bist, der Vollzeit ist. Ich habe Vollzeit gearbeitet mit einer Nanny, der aber gar nicht so viel Entlohnung bringt, wie er verdient hat. Das ist mein Thema gewesen. Also von daher ist mein Aufruf, bitte geht auch in die Verhandlungen, dass ihr adäquat bezahlt werdet. Das sage ich heute mit einem tiefen Selbstbewusstsein, aber damals hatte ich das nicht. Und was ich auch noch sagen möchte, und dann kommen wir auch wieder zu dem Film über Alice Salomon, diese Solidarität unter Frauen. Mir hat geholfen, den Weg zu gehen, weil ich einfach unglaublich viele solidarische Frauen erlebt habe, mit denen ich dann tatsächlich darüber ins Gespräch gekommen bin. Wie sind wir finanziell aufgestellt? Wieso sind wir eigentlich so finanziell aufgestellt? Und so weiter. Und das empfinde ich, wenn man erstmal drüber redet, empfinde ich wirklich diese Solidarität, dass man sich offen austauscht darüber. Und das kann nur helfen, kann nur Mut machen und kann nur so weiterhelfen, wie du das jetzt auch gerade tust, in dem, was du machst. Genau.
Genau. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte dich gerne unterstützen, auch mit dem Film, oder wenn er sogar mitarbeiten möchte, vielleicht hat sogar eine Hörerin oder ein Hörer sogar Möglichkeiten, dich zu unterstützen in deiner Arbeit, in dem Film über Liz Salomon. Wie kann er mit dir Kontakt auftreten, beziehungsweise wie kann man dich unterstützen in deiner Arbeit?
Also, im Grunde genommen kann man mich anschreiben. Also man kann mich gerne anrufen, einfach so, kann mich anschreiben über meine E-Mail-Adresse, die du ja hast.
Ja, die werden wir in die Show Notes verlinken.
Genau. Und ich bin dankbar tatsächlich, und das meine ich auch ganz ernst, über jede Unterstützung, finanziell natürlich für den Film, dass wir ihn umsetzen können. Dazu muss ich sagen, ich möchte... Das ist ja das, was mir auch wichtig ist, dass die jungen Menschen, die diesen Film machen, der Filmemacher, die Produktionsleitung, dass die richtig bezahlt werden, die ganze Filmcrew. Um die geht es mir. Ich bin die Produzentin, ich mache das aus Überzeugung. Und das ist wirklich bewusst. Ich weiß, Alice Salomon wird mit mir schimpfen, das ist mir bekannt. Sie würde nämlich sagen, du musst das auch, aber ich bin die, die die Idee gibt, alles ist gut. Aber wir brauchen wirklich finanzielle Unterstützung, damit wir das machen können. Das geht einmal über Crowdfunding, über die Startnext-Seite oder direkt. Also man kann auch sagen, wir haben auch Spender gehabt und Spenderinnen, die gesagt haben, nein, wir wollen das auf euer Konto überweisen, wir wollen nicht über die Plattform gehen. Geht über unsere Webseite. Ne? Wir haben eine Webseite, wo der Film beschrieben wird und wo auch unsere Kontonummer steht. Und wenn jemand unterstützen will und sagen will, wisst ihr, wir wollen den Film gerne zeigen, hier in Wien oder bei uns an der Schule oder wie auch immer, und wir brauchen ein bisschen Unterstützung, bitte mir Bescheid sagen. Ich weiß, wie er gezeigt werden kann. Er soll möglichst den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern wie auch den allgemein Interessierten gezeigt werden. Und ich bin für jeden Austausch dankbar. Also wer Lust hat, einfach Bescheid sagen.
Okay, wir werden alle Kontaktdaten, Homepages in die Shownotes auf jeden Fall reingeben, damit jeder da gleich sich bei dir, mit dir connecten kann und den unterstützen kann, dieses Projekt, weil nur gemeinsam wird es groß. Es ist einfach
ja.
so.
Ja.
Und genau, also vielen Dank auf jeden Fall für Heike, für diesen Podcast oder für dieses Interview und auch dafür, dass du dich einsetzt, dass auch die Geschichte oder dass wir unsere Geschichte aufarbeiten. Ja, weil ich denke, um unsere jetzige Gegenwart zu verstehen, müssen wir die Geschichte kennen. Und da würde ich ja wahrscheinlich auch anderen noch, also jeden, oder? Empfehlen, da kann man auch ganzen Staaten oder Völkern sagen, bitte setzt euch mit eurer Geschichte mal auseinander und nehmt es einfach so, wie es ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das können wir noch ganz so drüber machen.
Ja, genau. Ja. Nur es ist auch wichtig zu verstehen, warum ticken wir Frauen noch immer so, wie wir heute ticken, obwohl finanzielle Unabhängigkeit. Also wenn wir jetzt einmal wir leben in einer Welt, in der Frauenbildung gratis zur Verfügung gestellt wird zum Teil oder wo es selbstverständlich ist, dass Frauen studieren, es vielleicht sogar selbstverständlich ist, dass Frauen auch Unternehmen führen oder leiten oder selbstständig sind, so wie wir zwei. Und natürlich, wir haben auch, und ich bin auch froh, ich bin eine Verfechterin der Quotenfrau. Also ich bin froh, dass Frauen per Gesetz in Aufsichtsräten sein müssen, auch wenn wir Quotenfrauen sind, aber ohne eine Quotenfrau geht's einfach aktuell nicht. Und da muss man halt die Firmen dazu. Aber das sind alles eigene Folgen eigentlich wieder. Da könnten wir ja drüber stundenlang reden. Aber grundsätzlich ist wichtig, dass wir mal auch verstehen, warum wir so denken, wie wir denken und damit wir es ändern können. Und in dem Sinn vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Und auch, also wenn man dich unterstützen kann, haben wir schon gesagt in den Shownotes. Und wenn du jetzt aber selber sagst, okay, du möchtest dich finanziell unabhängiger machen, du möchtest dich finanziell besser aufstellen, dann buch dir ein Erstgespräch mit mir, es ist gratis. Lass uns einmal darüber reden, wie auch du dein Geld wie du dein Geld eigentlich, wie du es investieren kannst, beziehungsweise wie du dich drum kümmern kannst. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe, danke fürs Zuhören. Tschüss, Papa. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir wirklich was mitnehmen für deinen Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit. Weitere Infos zu mir und zu meiner Arbeit und weitere Inputs zum Thema Finanzen und Investments findest du auf meiner Website www.moneyness.at. Wenn du jetzt merkst, ja, das sind tolle Impulse und Tipps, aber ich komme trotzdem nicht weiter und ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, dann bin ich sehr gern für dich da. Lass uns einfach in einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch, dem Money Call, schauen, wo du aktuell stehst und was die nächsten Schritte sind, um dich dahin zu bringen, wo du hin möchtest. Um dieses Gespräch zu buchen, geh einfach auf den Link in den Shownotes, dann öffnet sich mein Kalender und du suchst dir einfach einen passenden Termin für dich aus und buchst dich ganz einfach ein. Geht ganz leicht. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis bald. Alles Liebe, deine Isabelle.